Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und am Telefon begrüße ich heute zum Abschluss der Gesundheits-IT-Messe DEMEA in Berlin Matthias Meierhofer, den Vorstandsvorsitzenden der gleichnamigen Meierhofer AG, einem Unternehmen für Krankenhausinformationssysteme und vor allem auch in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands Gesundheits-IT, BVITG und damit Ausrichter der DEMEA. Hallo in Richtung Berliner Messegelände.
Herr Gerloff, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ja, hallo.
Herr Meierhofer, die DEMEA geht heute zu Ende. Die Abkürzung bedeutet übrigens, ich habe sie nirgendwo gesehen, Digital Medical Expertise and Applications. Ziemlich abgefahren, finde ich, aber, aber sie haben viele Leute wieder nach Berlin gezogen. Voll war es, das habe ich an den ersten beiden Tagen gesehen. Spannend war es auch, das hat man auf vielen Diskussionen gemerkt. Wie ist Ihre Bilanz als Aussteller und auch als Ausrichter?
Ja, wir sind mehr als zufrieden, um nicht zu sagen begeistert von der Response von der Messe hier in Berlin. Wir haben über 800 Aussteller auf der Messe, das hatten wir schon im Vorfeld quasi erkannt. Aber auch die Besucherzahlen sind nochmal um fast 20% gestiegen. Also Digitales kommt an in der Gesundheitsbranche und ist nachgefragt, will gesehen und gehört werden. Und dafür ist die DEMEA der richtige Platz. Und das merkt man und da hoffen wir, dass das auch so bleibt.
Mhm. Waren denn die richtigen Menschen auch da?
Ganz, ganz viele Entscheider waren sogar da. Also man merkt, dass sich das auch vom Interesse her verlagert. Ich sage mal, die DEMEA kommt ja aus einer Ecke, die mehr so die IT-Leiter angesprochen hat, vergangener Krankenhäuser. Mittlerweile sind alle Player, die in irgendeiner Form mit Health IT zu tun haben, mit an Bord, ob das aus dem niedergelassenen Bereich ist, aus dem Pflegebereich. Aber auch verschiedene Entscheidungsebenen sind da. Wir haben Geschäftsführer, wir haben Ärztinnen, Ärzte. Und Technikinteressierte, aber auch Digitalinteressierte, glaube ich, das Wichtige. Digitales ist nicht mehr nur ein reines Technikthema, das ist ja auch ein gesellschaftliches Thema und wir merken, dass es auch immer mehr in der Gesellschaft ankommt.
Mhm. Kann man das tatsächlich sagen, dass da auch im niedergelassenen Bereich größere Zuwächse sind? Also so furchtbar viele Ärzte, gut, man sieht es Ihnen ja nicht an, Sie tragen ja keinen Kittel, habe ich gar nicht wahrgenommen, glaube ich.
Ja, also nicht vielleicht immer der Einzelne. Ich meine, natürlich für den einzelnen Arzt, der sucht sich jetzt nicht hier in der Regel sein PVS-System aus. Da reist er nicht irgendwo hin, sondern das lässt er sich meistens vor Ort zeigen. Ja. Aber die ganzen Standesvertretungen, ob auf Landes- oder auf Bundesebene, alle Interessenvertretungen der Ärzteschaft sind da, Marburger Bund und so weiter, sind alle vertreten. Und das zeigt schon, dass es nicht nur darum geht, wie die Bits und Bytes fliegen, sondern eben dann, wie man Versorgung digital gestalten kann. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und da merken wir schon, das Feedback auch der Ärzteschaft und der Pflegenden und aller anderen Teilnehmer und Leistungserbringer im Gesundheitswesen.
Ah ja, okay. Wenn Sie mal so ein bisschen auf die Trends gucken, die sich in diesem Jahr ergeben haben. Ich meine, Herr Lauterbach hat sehr stark auf KI natürlich dann abgestellt in seiner Keynote. Die EPA ist natürlich ein ganz großes Thema, weil sie ja in diesem Jahr auch wirklich umgesetzt werden muss. Und das wird ja eine ganz andere EPA sein als die, die es bis jetzt gibt. Was sind so aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends?
Also Sie haben jetzt schon die zwei großen Trends mitgenommen. Das sind die Zukunftsthemen. Ja. Ich meine, glaube ich, KI, das startet jetzt erst. Wir haben die ersten Unternehmen, die mit KI unterwegs sind. Wir haben die ersten Szenarien, die möglich sind. Muss man immer wissen, KI ist ja auch nur erstmal ein Buzzword, ein technologisches Buzzword, wo ganz viele Sachen dahinter versteckt sind. Von der Regelbasiertheit hin zu medizinischer Versorgung, zu Abnehmungsversorgung, die KI mit unterstützt wird. Ich glaube, da stehen wir am Startpunkt. Aber es ist auch hier in Berlin und auch in Deutschland angekommen. Es gibt große Interessen oder es gibt einige Industrieunternehmen, die sich dort bereits auf die Reise gemacht haben. Ich glaube, das, was für die Bevölkerung am wirksamsten sein wird, ist der Trend der EPA. Jetzt, wie Sie schon gesagt haben, die kommt Anfang nächsten Jahres. Also ich gehe von aus, auf der nächsten DEMEA werden wir den Erfolg kommunizieren können. Weil alle Stakeholder, alle, die jetzt daran beteiligt sind, wollen mitwirken, dass das auch zu einem Wertbeitrag in der Gesundheitsversorgung wird. Andere Themen, und das merken wir schon, das ist auch ein Teil des Interesses, ist immer noch das Nachwirken von KHCG und den daraus orientierten Fördertatbeständen, die natürlich auch immer noch für Interesse sorgen. Und auch die KISS-Wechsel oder die Informationssysteme, die dort aus dem Markt ausscheiden, bedarf natürlich auch Aufklärung, wie es da in Zukunft weitergeht.
Werbung.
Neben dem Alltag in der Praxis oder Apotheke noch Zeit für sich und die Familie zu finden, ist eine wertvolle Investition. Setzen Sie auch bei Ihrer Geldanlage die richtigen Prioritäten. Lassen Sie Ihr Vermögen professionell von der APO-Bank anlegen. Jetzt informieren unter www.apobank.de/vermögensverwaltung.
Ja, Sie haben jetzt schon angedeutet mit der EPA, dass alle dran arbeiten, dass es auch tatsächlich was wird. Gestern hieß es von Seiten des BMG, eigentlich kann es gar nicht schnell genug gehen, auch wenn der Zeitplan relativ knapp bemessen ist. Das kam aus dem BMG von der Frau Ozegowski. Kann dieser Zeitplan tatsächlich eingehalten werden? Das muss ja eigentlich auch nochmal getestet werden, bevor das dann richtig losgeht, oder?
Also ich sage mal so, wir reden von einem IT-Projekt. Es ist nun mal ein IT-Projekt, die Einführung der EPA. Die hat eine gesellschaftliche Ebene, glaube ich, über den Mehrwert, da stimme ich Frau Zygowski total zu, da kann es nicht schnell genug gehen. Weil ich glaube, wir haben seit 20 Jahren versuchen, wir eine EPA zu machen. Die haben wir nicht oder hatten wir nicht. Oder nicht in dem Umfang, dass sie gesundheitsversorgungstechnisch relevant gewesen wäre. Und deswegen, das kann nicht schnell genug gehen. Das IT-Projekt, also die Umsetzung, die Einführung in den Markt, damit alle die nutzen können und dass sie auch von den Leistungserbringern genutzt werden kann, da muss man realistisch sein. Für mich ist der 15.01. ein Startpunkt, ab dem das Ganze losgeht. Und dann muss man alle Beteiligten der Reihe nach dort mit einbinden. Also es wird nicht so sein, dass am 15.01. ein Knopf gedrückt wird und die EPA lebt überall, sondern es wird ein Projekt sein, das eine Einführungsphase hat, wo auch noch ein bisschen geübt werden muss, weil Sie haben es schon angedeutet, wir können zwar ganz viel im Vorfeld technisch testen, aber wissen, wie das dann im Live-Betrieb funktioniert, tut man es dann, wenn man es im Alltag hat. Und das hat sich beim E-Rezept schon so gezeigt. Hat am Anfang auch ein bisschen geholpert und jetzt ist es super angefahren. Ich glaube, das ist eine der ersten Erfolgsgeschichten für die Telematikinfrastruktur und so wird das mit der EPA auch sein. Das heißt, wir werden eine Anlaufphase haben, da wird mit Modellregionen oder Testregionen gearbeitet, in denen das auch mal validiert wird, ob das funktioniert. Und ich glaube, auch der Inhalt der EPA ist ja jetzt nur ein erster Funktionsumfang, der dort am nächstes Jahr startet. Auch der muss natürlich noch erweitert werden, muss ergänzt werden um weitere Funktionalitäten etc. Also für mich ist das ein Startpunkt oder ein Startschuss in die EPA-Welt und dort werden wir die nächsten Jahre sicherlich immer wieder neue Funktionalitäten und Features erleben.
Ja, so ist ja auch geplant. Dann kommen wir jetzt zum anderen großen Trend, vielleicht nochmal ein bisschen nachgefragt, künstliche Intelligenz. Sie haben ja schon gesagt, das kommt in vielen Facetten. Wie prägend wird der Einsatz von KI, was immer es dann am Ende ist, Deep Learning, Machine Learning in den kommenden 5 Jahren für die Branche? Es geht ja dann bis hin zum Einsatz in der Praxisverwaltung, in der Klinikverwaltung, wo man sich das vielleicht heute noch gar nicht so richtig vorstellen kann. Wie schnell wird sich das entwickeln und was wird da vielleicht auf uns zukommen?
Ja. Ich glaube, KI, und das ist, also momentan hat ja jeder, oder ist, sag ich mal, die breite Meinung, wenn man über KI redet, ist wahrscheinlich sowas wie ChatGPT, wo man dann sagt, naja, da kann ich mal eben einen Satz reinlagen und dann kommt irgendwie ein totaler Text mit raus, ein toller. Ja. KI wird verschiedene Anwendungsformen haben. So, wir haben den, der wahrscheinlich einem so als erstes einfällt, naja, das kann dem Arzt helfen in der Entscheidung. Da kamen ja so die ersten KI-Ansätze auch hier, Bildinterpretation, Bildanalyse und solche Dinge. Das wird auch kommen, da haben wir aber natürlich alle Hürden noch zu nehmen. KI muss ein Medizinprodukt sein, weil wenn wir in eine Behandlung kommen, müssen wir da reinkommen. Da bedarf es auch noch ein paar regulativer Unterstützungen, sage ich mal. Aber die Unterstützung im Alltag, im Praxis- und Klinikumfeld, das wird, glaube ich, einer der sein, wo KI als erstes zum Einsatz kommen wird. Und ja, da wird sich Veränderungen ergeben müssen, sowohl in den Abläufen, auch in Handhaben. Aber ich glaube, da liegen eher die positiven oder überwiegen die positiven Seiten. Und was man, glaube ich, da nicht ganz vernachlässigen oder nicht weglassen darf. Was man immer sehen muss, wir laufen ja auf einen Personalmangel hin und den kann man mit KI durch Entlastung in administrativen Tätigkeiten, in Dokumentationsübernahmen von Aufgaben, da wird KI eine große Rolle spielen können. Und da sehen wir ja schon die ersten Beispiele auf dieser Messe. Beispielsweise Transkription von Patienten-Arztgesprächen und solche Dinge, die dann automatisch in strukturierte Befunde oder in strukturierte Elemente, Anamnesen umgewandelt werden. Sowas gibt es schon. Und das sind Anwendungen, die in den nächsten Jahren sicherlich Einzug halten werden.
Mhm. Sie haben ebenfalls schon erwähnt den Krankenhaus-Zukunftsfonds. 4,3 Milliarden Euro für die Digitalisierung in Kliniken, die sind da in die Hand genommen worden vom Staat. Das ist ja ganz schön viel. Das Geld wird jetzt gerade ausgegeben. die Mitarbeiter ihrer Unternehmen, die schuften gerade für dieses Geld. Das kann man wohl wirklich sagen, weil da ist ja auch ganz schön Druck im Kessel, dass das dann auch alles rechtzeitig fertig wird. Im Sommer kommt jetzt die nächste Bestandsaufnahme über den Digitalradar. Was hat sich denn in den vergangenen 3 Jahren bei der Digitalisierung der Kliniken tatsächlich schon getan und was tut sich noch?
Also das klingt jetzt so, als hätte man schon 3 Jahre Zeit gehabt. Jetzt muss man fairerweise gestehen, dass die Bürokratie sich von diesen 3 Jahren ja 2 Jahre genommen hat, indem sie dafür gesorgt hat, die Regeln erstmal zu formulieren, die ganzen Antragswesen etc. pp. Also es ist ein bisschen schade, dass da von diesem Schwung, den das KHCG am Anfang angedeutet hat, so ein bisschen was verloren gegangen ist und jetzt die Projekte, die IT-Projekte alle unter sehr großem Druck stattfinden müssen, damit sie auch noch rechtzeitig fertig werden. Denn wir haben ja alles Fristen in den Gesetzen drin, die sehr hart, sage ich mal, sind. Und IT-Projekte fallen einfach nicht vom Himmel. Da, wie Sie schon sagten, da muss man sich anstrengen, dass alle, sowohl die Mitarbeitenden im Krankenhaus als auch die von den Unternehmen, das hinbekommen, alles rechtzeitig zu machen. Und es ist nicht so, dass wir in den Vergangenheiten eine so breite Anzahl von Projekten gehabt hätten und entsprechend viele Menschen im Markt wären. Also das ist eine Herausforderung. Ich merke aber, zumindest ist es die Wahrnehmung, die wir als Unternehmen haben, aber die ich auch von den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verband mitbekomme, dass all diese Projekte oder diese Intentionen gut laufen, dass wir hohe Digitalisierungsgrade erreichen. Was das jetzt dann im messbaren Digitalradar hinten raus bedeutet, kann ich jetzt punktetechnisch noch nicht bewerten. Das ist ja auch ein neues Instrument, da müssen wir mal schauen, was rauskommt. Aber ich gehe definitiv davon aus, dass wir dort was einen positiven Trend vermerken werden. Möchte aber auch darauf hinweisen, dass KHCG jetzt noch nicht heißt, danach sind alle Krankenhäuser perfekt digital. Das war ein Anfang und wir müssen dringend darüber reden, wie Digitalisierung im Krankenhaus dann weitergeht.
Ja, okay. Und nicht nur im Krankenhaus, nicht, sondern auch in den Praxen, oder? Und da fließt kein öffentliches Geld dafür.
Ja, auch da gibt es Forderungen diesbezüglich. Ich meine, das ist immer eine Frage, die natürlich immer kommt. Ja, wie wird Neues denn auch finanziert? Ich glaube, das ist gar nicht nur immer eine Frage, dass nur Geld reinfließen, sondern wie kann man Effizienzen heben? Wie rechnet sich vielleicht auch manches durch Digitalisierung vielleicht selbst? Also da, glaube ich, gibt es verschiedene Ansätze. Aber ja, am Schluss, Digitalisierung kostet Geld, bringt aber auch Qualität in der Versorgung. Das darf man immer nicht vergessen, bis hin, dass es vielleicht auch gerade die Problematiken, die ich vorhin angesprochen habe, Personalmangel im Gesundheitswesen ist eines, was uns stark berührt. Ich glaube, Frau Jona vom Marburger Bund hat am Dienstag gesagt, die Babyboomer scheiden jetzt aus und werden gleich zu von Versorgenden zu Versorgten. Also sprich, die kommen jetzt in die Generation rein, die dann auch mit betreut werden muss vom Gesundheitssystem. Und das müssen wir irgendwie auffangen. Und das werden wir nur auffangen können, wenn wir das digital unterstützen.
Mhm. Dann kommen wir jetzt noch einmal kurz zur Telematikinfrastruktur. Die Konnektoren werden ja mit der TI 2.0 voraussichtlich verschwinden. Vorher kommen jetzt noch die TI-Gateways, aber die werden ja dann auch wahrscheinlich nicht mehr gebraucht in 4-5 Jahren vielleicht. Es kommen dann die digitalen Identitäten. Der Änderungsprozess, der ist ja wirklich rasant. Wie schaffen es eigentlich ja teilweise uralte Softwaresysteme für Kliniken, wobei uralt ja dann heißt 80er, 90er Jahre, wo da die Quellcodes geschaffen worden sind. Sie haben ja selber auch so ein System entwickelt vor vielen Jahren. Wie schaffen die das, den Sprung in die moderne zu überleben? Also drückt die Politik hier zu viel oder drückt sie vielleicht sogar zu wenig, um die nötige Veränderung zu erreichen? Die Diskussion, ob die Industrie da folgen kann, die ist ja jetzt schon ein paar Jahre alt, oder?
Ja, also es ist so ein bisschen die Fragestellung, Sie haben es schon angedeutet, wenn man natürlich lange Jahre nicht in einem Dornröschenschlaf die IT liegen lässt, ja. Im Sinne von keine Anforderungen stellt und dann startet das quasi von 0 auf 100 in wenigen Monaten, dann kann das für den einen oder anderen Herausforderung sein. Ich glaube nicht, dass wir noch Quellcode aus den 80er Jahren in unseren Systemen haben, aber möchte ich jetzt nicht für alle Teilnehmer sprechen, das kann ich nicht sagen, weil was natürlich dazu gehört, aber das ist die Verpflichtung eines Unternehmens oder von den einzelnen Unternehmen. Man muss natürlich immer seine Technologie State of the Art halten. Wenn man das nicht tut, dann hat man vielleicht nicht den besten Ausgang, um auf Veränderungen in dem Markt zu reagieren. Die meisten unserer Mitglieder, würde ich sagen, sind nicht so unterwegs. Sie sind unterwegs, dass sie sagen, ja, wir müssen am State of the Art technologisch auch sein, können dann natürlich auch diese Schritte mitgehen. Ob das zu implementierende Regulationsvolumen, also all das, was jetzt regulativ eingeführt wird innerhalb eines Jahres, das ist weniger eine technologische Frage, das ist an vielen Stellen auch eine Mengenfrage. Ich glaube, wir haben nie so viele regulative Vorschriften gehabt, die terminlich quasi da reingelaufen sind. Mhm. Und das muss kapazitativ bewältigt werden. Und das BMG hat ja letztens auf einem Podium ja mitgeteilt, naja, es werden nicht alle überleben. Das kann man nicht ausschließen, aber das ist eine technologische Frage. Und ich glaube auch nicht, dass das die Absicht des BMGs ist, dass da bestimmte Unternehmen sterben. Aber klar, wenn ich eine Technologie ruhen lasse und nicht weiterentwickle, das ist in der digitalen Welt so, dort muss man permanent dafür sorgen, dass seine Produkte immer auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Dann sonst würde das natürlich vielleicht zum Nachteil gereichen fürs einzelne Unternehmen.
Das Gegeneinander ist ja ein bisschen rausgenommen worden bei der DEMEA, habe ich in diesem Jahr das Gefühl gehabt. Sondern ich hatte schon das Gefühl, dass da so eine Stimmung war, wie wir schaffen das gemeinsam, Industrie und Leistungserbringer. Die Nagelprobe wird ja jetzt dann die EPA sein. Damit sind wir dann wieder am Anfang unseres Gesprächs, Herr Meierhofer. Die nächste DEMEA kommt nächstes Jahr Anfang April wieder. Ihre Prognose, läuft die EPA dann schon so gut wie das E-Rezept? Zumindest die Anfänge der EPA, ist ja noch nicht die ganze EPA dann. Läuft das dann?
Also ich habe mit dem Minister am Dienstag darüber gesprochen, habe gesagt, also nächstes Jahr wollen wir auf der Eröffnung gemeinsam verkünden, dass die EPA läuft. Und er war natürlich vollkommen in dieser Meinung. Ich glaube auch, wenn man das Ganze realistisch betrachtet und dem Ganzen einen genügenden Zeitlauf gibt, sollte das klappen. Ich hatte vorhin schon gesagt, das ist ein IT-Projekt, das wird in Phasen gestartet. Die Erwartungshaltung darf nicht sein, dass am 15.01. auf Knopfdruck die EPA überall da ist. Die Erwartungshaltung muss sein, dass wir anfangen, in entsprechenden Zeiträumen die ganzen Leistungserbringer dazu enablen, wie das also auf Neudeutsch heißt, wie sie mit der Akte umgehen können, wie die Prozesse dazu sind, weil all das muss ja auch geklärt werden. Es ist nicht nur ein Stück Technik, was da eingeführt wird, sondern wir verändern gerade den Versorgungsalltag. Dass auf einmal Ärztinnen und Ärzte beim Praxisbesuch auf eine Akte gucken müssen, was da alles für Informationen drin sind, wie sie darauf zugreifen können, wie sie die Medikation erkennen können. Also ja, Ihre Frage, ich glaube, wir werden im April schon in der Lage sein, dass jeder Niedergelassene und jede Klinik auf die Akte zugreifen kann. Ob das überall reibungslos funktioniert, weil das ist ein IT-Projekt, das wird eine Anlaufphase haben und das E-Rezept hat ja auch ein bisschen gedauert. Ich glaube, man muss da einfach mit realistischen Erwartungshaltungen rangehen und die auch entsprechend kommunizieren. Das wird auch noch ein Schlüssel des Erfolgs sein. Wie wird das Ganze kommunikativ begleitet, um eben nicht diese Erwartungshaltung zu haben, Knopfdruck und alles rennt, das wäre, glaube ich, nicht realistisch.
Ja, auch für die Patienten wird sich ja vieles ändern, ja, genau.
Definitiv. Also. Aber positiv gehe ich von aus, weil allein dadurch, und da muss der Patient nicht mehr was tun, da müssen auch die meisten Ärztinnen und Ärzte nichts dafür machen. Wir haben mit der Medikationsliste ein Instrument, wo wir erstmalig sofort sehen, was sind denn alles für Medikamente verschrieben worden an den Patienten. Und egal, ob der in der Klinik aufschlägt, ob er in der Praxis aufschlägt, er kommt erstmalig hin und man sieht, was er gerade für eine Medikation hat. Ich meine, bis dato hat das immer das große Risiko gehabt, weiß er denn alles, was er denn nimmt, die Patientin oder der Patient. Oder hat er irgendwas vergessen? Übersehe ich irgendwas? Da tun wir uns, glaube ich, schon deutlich leichter dann in der Versorgung, das auch qualitativ nach vorne zu tragen.
Schön. Herr Meierhofer, vielen Dank für das Gespräch. Die Dynamik ist groß in der Gesundheits-IT. Das haben wir nicht nur, aber auch bei der DEMEA jetzt gesehen. Das spüren wir ja und jeden Tag, zumindest dann, wenn wir tatsächlich mal ein E-Rezept brauchen, da spüren wir das. In diesem Sinne war die DEMEA tatsächlich ein richtiges Brennglas für diese Dynamik, die sich da im Moment tut. Und vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für Sie.
Ja, vielen Dank für die Einladung und genauso noch zurück. Danke.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.